Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Rekordinzidenzen, volle Krankenhäuser und eine neue Mutation. Die Corona-Lage in Deutschland ist so ernst wie noch nie in dieser Pandemie. Trotzdem haben heute zehntausende Menschen in Stadien die Fußball-Bundesliga verfolgt. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU in NRW, Peter Preuß, hat versucht, das zu erklären. Sie können gleich selbst beurteilen, ob er das geschafft hat. Außerdem geht es um die chaotische Jahreshauptversammlung beim FC Bayern München und wie es mit dem Sponsoring von Qatar Airways weitergehen könnte. Außerdem hören Sie, welche Pläne die Ampelkoalition für den Sport hat und was passiert, wenn im Sumo der größte Star aufhört. So ganz kann sich Borussia Dortmund nicht entscheiden, was für eine Saison der Verein spielen will. In der Champions League ist der Club ausgeschieden mit teils hohen Niederlagen. In der Bundesliga spielt die Mannschaft nicht schön, aber erfolgreich. So auch heute in Wolfsburg. Jörg Tegelhütter über das 3:1.
Der BVB und Erling Haaland sind wieder da. Drei Tage nach dem Champions League aus in Lissabon gewinnt Borussia Dortmund ein abwechslungsreiches und temporeiches Spiel beim VfL Wolfsburg, am Ende verdient mit 3:1. Dabei hatten die Gastgeber den besseren Start, gingen durch den fünften Saisontreffer von Wout Weghorst in der zweiten Minute früh in Führung. Doch mit zunehmender Dauer vor rund 13.000 Zuschauern übernahm die Borussia die Kontrolle, glich noch vor der Pause durch einen von Can verwandelten Foulelfmeter aus und drehte dann das Spiel endgültig durch Valens Führungstreffer nach einer knappen Stunde. Dann folgte die Show des Erling Haaland. Der Norweger erzielte 9 Minuten nach seiner Einwechslung und 5-wöchiger Verletzungspause den entscheidenden Treffer zum 3:1 für den BVB. Fazit: Wolfsburg droht im Mittelmaß zu versinken. Dortmund hingegen ist gerüstet für das Topspiel nächste Woche gegen die Bayern.
Und die Bayern spielen gerade im Abendspiel gegen Bielefeld. Kurz vor der Halbzeit steht es da 0:0. Und der BVB-Sieg, das war genau richtig nach der Niederlage in der Champions League gegen Lissabon, sagt Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Brandt.
Ja, es war auf jeden Fall die Reaktion, die wir uns erhofft haben, dass wir natürlich trotz allem Niederschlag mit einer breiten Brust trotzdem hier ausspielen. Ich glaube, das Tor in der zweiten Minute war ein kleiner Nackenschlag, aber das Wichtige ist, wie wir darauf reagiert haben. Wir haben bis auf eine kleine Phase im Spiel, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, gezeigt, was wir können. Und das Allerwichtigste, wir haben Tore geschossen und sind dran geblieben. Und ja, großes Kompliment an die Truppe.
Und hinter Borussia Dortmund und dem FC Bayern München tut sich langsam ein Loch auf in der Tabelle, denn der SC Freiburg hat seine gute Form verloren. Beim VfL Bochum setzt es die dritte Niederlage in Folge. Der Aufsteiger gewinnt 2:1. Jan Wochner.
In dem Moment, in dem Miloš Pantovic den Ball geschossen hatte, wusste er, dass er ins Tor fliegen würde. Noch bevor der Ball die Linie überschritten hatte, drehte Bochums Siegtorschütze jubelnd ab. Vor wenigen Wochen hatte er im Bochumer Stadion aus mehr als 60 Metern getroffen. Diesmal traf er aus dem Anstoßkreis aus mehr als 40 Metern ins leere Freiburger Tor. Freiburgs Torwart war weit aufgerückt. Es war die Entscheidung 8 Minuten vor dem Ende. Für Freiburg ein bitterer Nachmittag. Die 1:0-Führung von Lienhardt hielt nur kurz, dann glich Bochums Polter aus. Freiburg danach mit Chancen über Chancen. Es traf aber nur noch Bochums Weitschussexperte Miloš Pantovic.
Und die Tribünen bei diesem Spiel waren schon ziemlich gut besetzt. Nichts toppt aber an diesem Wochenende die Fananzahl in Köln. 50.000 Menschen haben einen 4:1-Sieg der Kölner im Derby gegen Borussia Mönchengladbach gesehen. Christian Schulz berichtet.
Etwas Geduld war gefragt, doch spätestens in der zweiten Halbzeit sahen 50.000 Zuschauer im trotz Corona ausverkauften Kölner Stadion ein spektakuläres Rhein-Derby. Dejan Lubicic schoss den Ball nach 55 Minuten zum 1:0 in den Winkel und leitete damit die stärkste Phase der Gladbacher ein. Player scheiterte noch am Pfosten, bevor Hofmann nach 67 Minuten den Ausgleich erzielte. Doch dann schenkte die Borussia das Derby her. Einen furchtbaren Fehlpass von Neuhaus nutzte U zur erneuten Kölner Führung und nur Sekunden später legte die Gladbacher Abwehr für Duda auf, der in der 78. Minute das 3:1 erzielte. Kurz vor Abpfiff setzte Andersson per Flugkopfball unter die Latte den Schlusspunkt zum 4:1-Derby-Sieg für den 1. FC Köln.
Und der Kölner Trainer Steffen Baumgart verteidigt nach dem Spiel die Entscheidung, dass die Kölner so viele Fans ins Stadion gelassen haben.
Wir haben ganz klares 2G-Konzept, das setzen wir durch. Ja, dazu kommen noch die Testungen und alles. Also ich glaube, wir tun alles dafür, dass wir mit Zuschauern spielen können. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Es gibt immer die Diskussion, ja, ich glaube, man hätte viele Sachen viel früher machen können. Das hat aber nichts mit dem Fußball zu tun. Also nicht immer auf uns gucken. Und ich habe auch noch nicht gehört, dass irgendein Stadion bisher ein Hotspot war, sondern die sind woanders. Die sind auf keinen Fall ein Fußballstadion.
Und offenbar sieht das auch das Gesundheitsamt so, wobei es dann kurz vor Spielbeginn doch noch eine Maskenpflicht auch am Platz gegeben hat. An die haben sich aber viele Fans nicht gehalten. Und bei diesen Menschenmassen ist ja nicht nur das Stadion ein Problem. Die Straßenbahnen in Köln waren heute natürlich auch wieder komplett voll. Und dort fahren auch ungeimpfte Menschen mit. Und in Köln und manch anderen Stadien wird auch das ignoriert, was RKI-Chef Lothar Wieler seit Wochen sagt. Er fordert Kontaktreduzierung.
Wie viele Menschen müssen denn noch sterben, damit wir unser Verhalten anpassen und die Krankenhäuser und das Pflegepersonal entlasten? Was muss denn noch geschehen, damit wir davon überzeugt sind, dass wir alle verfügbaren Maßnahmen einleiten müssen, um diese vierte Welle zu brechen?
Warum ist trotz solcher Warnungen ein volles Stadion in Köln noch möglich? Das habe ich den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU in NRW, Peter Preuß, gefragt. Hier seine Antworten.
Ja, das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Ich kenne auch das Hygienekonzept, also das Konzept der Veranstaltung nicht im Detail. Aber eins ist doch mal klar, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was vernünftig ist und was politisch geboten ist. Und wir haben doch nun die Erkenntnis, dass das Virus über Kontakte, über sogenannte Aerosole verbreitet wird, sodass also Menschenansammlungen möglichst vermieden werden sollten. 50.000 Menschen in einem Stadion, da muss man sagen, dass Kontakte unvermeidlich sind, insbesondere dann, wenn so viele Menschen über 2 Stunden sich im Stadion aufhalten, ganz zu schweigen davon, dass es ja auch eine Anreise und eine Abreise gibt, die quasi nicht zu kontrollieren ist.
Der Verein und das Gesundheitsamt berufen sich ja aber dann darauf, dass alle Menschen geimpft und genesen sind.
Ja, man muss aber doch wissen, dass die Impfung schützt einen selbst vor Infektionen, aber oder vor schweren Verläufen, vor schweren Krankheitsverläufen, aber nicht unbedingt vor Infektionen. Je nach Viruslast kann man eben trotzdem sich anstecken und erkranken, wenn auch nicht mit einem schweren Verlauf. Das muss man natürlich wissen. Aber man kann eben dieses Virus auch weitergeben. Und selbst wenn der andere geimpft ist, trägt er möglicherweise das Virus dann mit und steckt andere an, die möglicherweise auch ungeimpft sind.
Aber die Corona-Schutzverordnung, die in NRW gilt und von einer CDU- und FDP-Regierung geschrieben worden ist, die lässt ja solche Spiele ja auch weiterhin zu. Ansonsten hätte das Gesundheitsamt ja gar nicht die Möglichkeit, so ein Spiel zu erlauben. Warum ist das denn noch so?
Ja, also man muss sicherlich dabei berücksichtigen, dass also mit steigenden Infektionszahlen natürlich bei den Menschen auch das Risikobewusstsein steigt. Und die Menschen warten auf eine Orientierung, beziehungsweise auf, um es mal so zu sagen, auf eine Verordnung. Warum ist das so? Weil sie sicher sein wollen, dass sich alle verantwortungsbewusst verhalten und für alle die gleichen Bedingungen gelten. Und die Maßnahmen sind ganz wesentlich abhängig von der Akzeptanz dieser Maßnahmen. Und wenn ich dann sehe, dass Fußballspiele mit vielen Zuschauern möglich sind, aber Weihnachtsmärkte verbiete, Kinder in der Schule Maske tragen müssen oder auch nicht, wie das gerade in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, und für jede Gruppe sozusagen was anderes gilt, dann schwindet natürlich auch die Akzeptanz.
Aber das sind ja jetzt alles Argumente.
Andererseits ist aber auch zu beachten, dass politische Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt zu betrachten sind, ob sie wirkungsvoll sind, ob sie angemessen und verhältnismäßig sind. Es muss also auch gerecht zugehen. Das heißt, ich muss geimpften Personen auch die Möglichkeit geben, wieder ins normale Leben zurückzukommen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich ein Stadion mit 50.000 Menschen füllen muss.
Naja, aber genau das erlauben Sie ja. Also Sie haben ja gerade ganz viele Argumente genannt, warum das nicht sinnvoll ist. Und in der Verordnung steht trotzdem, dass eine Auslastung zu 100% möglich ist unter manchen Umständen, wo noch nicht mal die Maskenpflicht am Platz notwendig ist. Warum?
Ich bin mir ganz sicher, dass eine solche Genehmigung, wie sie wohl erteilt worden ist, heute unter den Bedingungen, die wir jetzt kennen, nicht erteilt worden wäre.
Aber Herr Preuß, die Bedingungen sind ja jetzt die letzten 2 Wochen genauso gewesen und diese Corona-Verordnung gilt seit Mittwoch in NRW. Also da hätten Sie ja die Anpassung schon vornehmen können.
Das ist wahr, ja.
Warum haben Sie das nicht getan?
Kann ich Ihnen nicht beantworten, diese Frage, sondern das ist geprüft worden, das ist im Verordnungswege so gemacht worden. Und insofern ist unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und der Angemessenheit der Maßnahme das eben auch möglich.
50.000 Fans in Köln sind also angemessen im Moment?
Nein, finde ich nicht. Kritisiere ich ganz eindeutig.
Und Sie haben trotzdem die Regierung dabei unterstützt, die diese Verordnung jetzt auf den Weg gebracht hat?
Das ist leider so. Das ist leider so, wobei ich aber ausdrücklich sage, dass Fußballspiele ja nicht generell verboten sein sollen, sondern es kommt ganz maßgeblich auf das Konzept an, was der Veranstalter vorlegt. Und wenn beispielsweise der Zugang sicher ist und kontrolliert ist, dass nur Geimpfte ins Stadion können und dass auch gewisse Abstände eingehalten werden und das auch kontrolliert wird, dann geht es ja auch in Ordnung. Ich habe aber trotzdem Bedenken bei 50.000 Zuschauern, also bei Vollauslastung, dass das funktioniert.
Max Eberl, der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, hat vor dem letzten Spieltag gesagt, er halte nichts davon, dass von den Vereinen gefordert wird, sie sollen mehr machen, als unbedingt erforderlich ist von Seiten der Verordnung. Was halten Sie von dieser Einstellung?
Von dieser Einstellung halte ich nichts. Mehr geht immer und der Veranstalter ist auch in einer gewissen Verantwortung und der kann ruhig über das hinausgehen, was vorgegeben ist, als sozusagen Mindeststandard. Das machen ja viele andere auch, nicht?
Also erwarten Sie, dass die Vereine vernünftiger sind als die Politik?
Das habe ich damit nicht sagen wollen. Ich meine, dass Veranstalter sehr wohl abwägen müssen, natürlich auch immer bezogen auf den Einzelfall, was möglich ist und was darüber hinaus möglich ist.
Die Vereine würden dadurch ja aber einen finanziellen Verlust erleiden, den sie ja auch nicht ausgleichen können, weil eine Versicherung würde nicht zahlen, weil das ist ja freiwillig und es gibt ja auch keine Hilfsfonds, die in solchen Fällen greifen, wenn das freiwillig erfolgt und eben nicht aufgrund einer Verordnung.
Naja, aber Sie werden verstehen, dass hier der Gesundheitsschutz Vorrang hat.
Wann gibt es denn das, was Ulrich Meurer, der Innensenator von Bremen, gefordert hat gestern, nämlich eine Zuschauerbeschränkung bundesweit oder sogar wieder Geisterspiele in der Bundesliga?
Also ich glaube, dass wir bewegen uns sehr stark darauf zu und ich denke, dass das relativ kurzfristig passieren wird, spätestens auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, wobei die ja sogar vorgezogen werden soll.
Sagt Peter Preuß, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU in NRW. In Bayern gelten schon härtere Regeln. Greuther Fürth darf im Moment zum Beispiel nur 25% des Stadions belegen. Und das hilft nicht gerade bei der Mission, den allerersten Heimsieg in der Bundesliga überhaupt zu erreichen. Und auch heute gelingt das nicht. Fürth verliert 3:6 gegen Hoffenheim. Martin Raspe berichtet.
Unterhaltungswert hatte die Partie, kein Wunder, bei insgesamt 9 Toren. Aber zufrieden waren nur die Hoffenheimer. Die beendeten ihre negative Auswärtsbilanz und holten den 2. Auswärtssieg der Saison. 3-mal Bebu, 2-mal Rüter und ein Eigentor der Fürther. 6 Tore auf Fremdenplatz, das gibt's auch für die Hoffenheimer nicht alle Tage. Die Fürther müssen weiter warten auf den ersten Sieg. Das 3:6 war die 11. Niederlage in Serie. Das gab's noch nie in der Bundesliga. Und das ist ein Rekord, auf den die Fürther gerne verzichten würden.
Tja, wenn man solche Rekorde aufstellt und damit Tasmania Berlin ablöst, dann ist das nie ein gutes Zeichen. Fürth bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter und nur etwas besser stehen Hertha BSC und Augsburg in der Tabelle da. Beide trennen sich 1:1 durch einen Last-Minute-Treffer. Tabea Kunze.
In einem dramatischen Finale sichert sich der FC Augsburg einen Last-Minute-Punkt in Berlin. Für Hertha BSC fühlt sich dieses 1:1 an wie eine Niederlage. In der 98. Minute köpfte der eingewechselte Michael Gregoritsch den Ausgleich für die Augsburger. Es war die letzte Aktion des Spiels. Hertha BSC hatte in der 40. Minute einen Abwehrpatzer von Gumni zum 1:0 genutzt. Der Ex-Augsburger Marco Richter traf per Flachschuss. Er sorgte damit für den vermeintlichen Treffer des Tages vor 14.500 Zuschauern im Olympiastadion. In der 2. Halbzeit landete der Ball 2-mal im Augsburger Tor, 2-mal zählte es wegen einer Abseitsstellung nicht. Weil die Berliner die Vorentscheidung verpassten, sammelten die Augsburger einen glücklichen Punkt für den Klassenerhalt.
Und im Abendspiel steht es auch zur Halbzeit zwischen Bayern München und Bielefeld 0:0. Die Bayern sind ja immer noch geschwächt durch diverse Corona-Fälle im Team. Aber das ist nicht das Einzige, was Unruhe in den Verein bringt. Da gibt es ja auch noch das Sponsoring von Qatar Airways. Viele Fans möchten, dass der FC Bayern kein Geld aus Katar annimmt. Bayern-Fan Michael Ott wollte deswegen auf der Jahreshauptversammlung einen dementsprechenden Antrag zur Abstimmung stellen. Und wie groß der Zorn mancher Fans ist, das hat Bayern-Vizepräsident Dieter Meier dann am Donnerstag erfahren.
Wollen Sie wirklich, dass in Zukunft das Präsidium auf Ihre Weisung hin den Einfluss dahingehend ausüben soll, dass die Spieler A und B verkauft und die Spieler C und D gekauft werden? Ja, das ist mir schon klar. Oder dass wir das eine oder andere tun, vielleicht zum Schluss dann auch noch im blau-weißen Trikot spielen. Ich glaube, selbst die Südkurve würde dann.
Und diesen Satz hat er dann nie beendet. Aber rein formal hat sich Meier durchgesetzt, denn über den Antrag von Michael Ott wurde nicht abgestimmt. Und das auch, weil das Landgericht München vor der Versammlung geurteilt hat, dass die Mitgliederversammlung über diese Frage nicht entscheiden darf. Trotzdem bleibt der Eindruck zurück, die Führungsriege des FC Bayern hat zumindest am Donnerstag die Kontrolle über die Diskussion verloren. Martin Schneider, Journalist von der Süddeutschen Zeitung, war live vor Ort mit dabei und ihn habe ich gefragt, ob die Verantwortlichen die Stimmung unter den Fans falsch eingeschätzt haben.
Also das glaube ich definitiv, dass sie das getan haben, weil sonst hätten sie anders reagiert, beziehungsweise sonst hätten sie vor allem anders kommuniziert. Dann hätten sie das Thema Katar aktiver angesprochen, schon vorher, bevor es dann gegen Ende der Versammlung eskaliert ist. Und dann wäre meiner Einschätzung nach die Chance da gewesen, damit die Veranstaltung nicht so endete, wie sie geendet ist.
Was bedeutet das denn jetzt für das Verhältnis zwischen Fans und Verein?
Ich glaube, dass der Verein jetzt in irgendeiner Form in die Kommunikation gehen muss. Wie er das tut, das weiß ich noch nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das selbst noch nicht weiß. Im Moment ist ja die Argumentation des Vereins noch, was sie auch auf der Jahreshauptversammlung geäußert haben, dass die Menschen, die vor Ort waren, möglicherweise nicht repräsentativ waren. Hintergrund, es waren nur 780 Mitglieder da, weil es verschärfte Hygienemaßnahmen waren. Und wenn wie normalerweise 5.000, 6.000 Mitglieder da gewesen wären, dann kann es sein, dass das Stimmungsbild auch in Richtung Katar möglicherweise ein anderes gewesen wäre. Aber A ist es spekulativ und B ist die Mitgliederversammlung halt in ihrer Zusammensetzung beschlussfähig. Und es wird dann halt in irgendeiner Form nochmal zu einer Mitgliederversammlung kommen. Und aller spätestens dann wird der Verein Antworten auf diese Fragen haben müssen, die gestellt wurden und bei der letzten Mitgliederversammlung nicht unbedingt beantwortet wurden.
Aber warum war der Verein denn so sprachlos in dieser Sache?
Naja, ich glaube, sie haben sich halt vorher die Kommunikationsstrategie zurechtgelegt, das Thema möglichst klein zu halten. Sie sind halt nicht darauf eingegangen. Sie haben diesen Antrag von Michael Ott, der fristgerecht eingegangen ist und wochenlang beim Verein lag, halt lang gar nicht bearbeitet bzw. kommentiert und dann auf der Jahreshauptversammlung in letzter Sekunde quasi dazu Stellung genommen und sich da dann hauptsächlich auf die Entscheidung vom Landgericht München bezogen, das gesagt hat, dass die Mitgliederversammlung für dieses Thema nicht zuständig ist. Sie haben aber unterschätzt, dass es einfach einen riesigen Redebedarf bei diesem Thema gibt, dass bei einer relevanten Zahl von Fans dieses Katar-Sponsoring unbeliebt ist, um es mal locker zu formulieren. Und darauf sind sie nicht eingegangen. Und als dann die Veranstaltung eskaliert ist, hatten sie keine alternative Kommunikationsstrategie.
Jetzt ist das ja sehr öffentlich gewesen, dass zumindest ein Teil der Fans sehr deutlich gegen diesen Sponsoring-Vertrag ist. Was bedeutet das für diesen Vertrag, der ja in 2 Jahren ausläuft?
Das ist eine gute Frage. Stand jetzt kann ich mir natürlich auch vor allem unter dem Eindruck der Szenen in der Jahreshauptversammlung nicht vorstellen, dass sie ihn verlängern. Fakt ist aber auch, dass sie eben den Vertrag bis 2023 noch haben. Das heißt, bis dahin ist dieses Logo auf dem Ärmel des FC Bayern. Ich weiß auch nicht, inwiefern eine Rolle gespielt hat, dass sie nicht den Eindruck erwecken wollten, sich da von der Mitgliederversammlung in Sponsorenentscheidungen reinreden zu lassen, in Anführungszeichen. Aber wie diese Partnerschaft, wie es ja immer dann heißt, wie die weitergehen soll, das weiß ich nicht.
Gibt es denn einen Weg, dass die Fans dann doch noch irgendwie selber darüber abstimmen dürfen, ob Qatar Airways dann über 2023 hinaus Sponsor des FC Bayern ist?
dass sie konkret darüber abstimmen dürfen, das weiß ich nicht, oder ob sie die Entscheidung jetzt nochmal anfechten können. Das Landgericht München hat ja festgestellt, dass die Mitgliederversammlung nicht zuständig ist, und die beziehen sich da auf einen Paragraphen in der Vereinssatzung. Ich habe es nochmal nachgeschaut, das ist Paragraph 15 Absatz 5, und da steht relativ klar drin: Geschäftsführung für den Bereich Fußball und vereinsunmittelbar und ausgegliederter Bereich ist ausschließlich Aufgabe des Präsidiums. Und da hat man quasi eine doppelte Hürde, weil in der Vereinssatzung steht, das Präsidium ist zuständig, und in der Realität ist ja dann der Vorstand der AG zuständig, also Oliver Kahn letztverantwortlich. Und deswegen glaube ich, dass man zuerst diesen Satzungstext ändern müsste und dann könne man darüber abstimmen. Aber der Punkt ist, mal von allen juristischen Details abgesehen, es gibt einfach einen riesigen Redebedarf bei diesem Thema. Es gibt einfach einen Diskussionsbedarf. Und diesen Diskussionsbedarf, den hat der FC Bayern auf dieser Veranstaltung nicht zugelassen. Und er führt ihn auch sonst nur sehr, sehr bedingt. Und das ist der Grund, warum diese Veranstaltung eskaliert ist. Wenn man gesagt hätte, der Antrag ist formal nicht zulässig, aber wir reden jetzt, Herr Ott kommt zu Wort, jeder kommt zu Wort, wir beziehen dazu Stellung, dann wäre das, glaube ich, eine andere Sache gewesen. Aber wenn man eben ständig vertröstet, ihn, den Michael Ott, dann, wenn er wieder von der Bühne geht, wenn der Vizepräsident dann halt Stellung dazu geht und dann Herr Ott keine Gelegenheit mehr hat, nochmal was dazu zu sagen, dann erweckt man eben den Eindruck, dass man vor dieser Debatte fliehen will. Und das führt dazu, dass dann sich das in lautstarken Protest äußert.
Streit beim FC Bayern. Einschätzungen waren das von Martin Schneider, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Streit im Verein, damit kennt sich auch Schalke 04 sehr gut aus. Den Club hat das in die zweite Liga gebracht. Und da stehen dann auch Reisen nach Sandhausen auf dem Programm. Heute war das wenigstens ein erfolgreicher Trip. Schalke gewinnt 5:2. Tim Wichmann.
Jubel in Königsblau am Ende einer Achterbahnfahrt des FC Schalke 04 gegen den SV Sandhausen. Zur Pause hat es beim Stand von 0:0 noch Pfiffe gegeben vom Schalker Publikum. Kurz nach Wiederanpfiff dann sogar die kalte Dusche und die Führung für die Gäste durch Ritzmeier. Doch genau die schien Schalke gebraucht zu haben. Denn plötzlich saß vorne jeder Schuss. Aueyan, Bülter mit einem Doppelpack, Eigentor von Giroff und Salazar drehten das Spiel. Testrot verkürzte für die Kurpfälzer kurzfristig noch zum 3:2. Am Ende 5:2. Befreiungsschlag für die Schalker, die damit den Anschluss an die Tabellenspitze herstellen.
Ähnlich hoch gewinnt Karlsruhe 4:0 gegen Hannover und Aue verliert zu Hause 1:2 gegen Darmstadt. Thorsten vom Wege mit dem Spielbericht.
Der Höhenflug der Lilien hält an. Auch in Aue sammelte Darmstadt 98 drei Punkte ein. Das 2:1 beim Geisterspiel ohne Publikum im Erzgebirge war verdient und auch insgesamt souverän herausgespielt. Zur Pause stand es zwar 0:0, doch schon im ersten Abschnitt waren die Gäste die bessere Mannschaft. Nach dem Wechsel belohnten sich die Darmstädter mit zwei blitzsauberen Treffern durch Luca Pfeiffer, für ihn schon Saisontor Nummer 12, und Aaron Seidel, sodass die Partie 15 Minuten vor Ultimo eigentlich entschieden war. Ein Leichtsinnsfehler in der Hintermannschaft ermöglichte Aues Junic 5 Minuten vor Ultimo den Anschluss, mehr aber ließen die Darmstädter nicht zu. In dieser Form stehen die Lilien zu Recht oben in der Tabelle.
Geisterspiel also in Aue, denn Sachsen hat die Notbremse gezogen und Großveranstaltungen gleich komplett untersagt. Diese Beschränkungen treffen aber nicht nur den Profisport, der kann immerhin noch spielen. Im Breitensport heißt das wieder Stillstand, mal wieder. Matthias Friebe mit Eindrücken aus dem Land, das am härtesten von der vierten Welle betroffen ist und was das mit dem Sport macht.
Inzidenzen von mehr als 1000, die Intensivbetten teils zu mehr als 95% ausgelastet, die Corona-Lage in Sachsen ist mehr als angespannt. Und so verkündet die Landesregierung schon vor einer Woche eine neue Notfallverordnung mit weitreichenden Maßnahmen.
Im Sport ist alles untersagt,
fasst es Gesundheitsministerin Petra Köpping, SPD, zusammen. Ausnahmen gibt es aber von dieser Regel vor allem für die Kinder, die in den vergangenen 18 Monaten die größten Einschränkungen von allen hatten.
Schulsport, Dienstsport, Profisport mit 3G und die Öffnung für Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres.
Der Status quo, den wir als Sport in Sachsen jetzt insgesamt einnehmen, ist natürlich eine Vollkatastrophe.
Carsten Günther, Geschäftsführer von Handball-Bundesligist SC DHFK Leipzig, ist besorgt angesichts dieser neuen Entwicklungen.
Da meine ich nicht, dass das als Katastrophe entschieden wurde, sondern wir stecken einfach mit dem Sport, so alle anderen Bereiche in Sachsen auch, mitten im Schlamassel.
Zwar darf der Profisport weitermachen, die Zeit von Fans in den Stadien und Hallen ist in Sachsen vorerst aber wieder vorbei. auch in der Fußball-Bundesliga. Beim Spiel Leipzig gegen Leverkusen am Sonntag bleiben die Ränge wieder leer. Bis zum 12. Dezember gelten die Maßnahmen erst einmal. In dieser Zeit bestreiten auch die Leipziger Handballer ein Bundesliga-Heimspiel. Geschäftsführer Günther rechnet den Schaden vor.
Machen wir uns nichts vor. Die Situation, die wird sich wahrscheinlich bis zum Jahreswechsel nicht großartig ändern. Das ist im sechsstelligen Bereich ein Schaden, der da sicher entsteht. Den müssen wir irgendwie anderweitig kompensieren. Und auch dazu müssen wir dann entsprechend mit der Landespolitik in Austausch treten.
Günther sieht auch die neue Bundesregierung in der Pflicht. Für den Profisport gibt es vom Bund einen Corona-Hilfsfonds. Dafür müssten wieder Anträge möglich sein, fordert er. Noch härter trifft es den Breitensportbereich.
Es ist für uns halt ein zweigeteiltes Schwert,
sagt auch Christian Dahms. Er ist Generalsekretär des Landessportbunds in Sachsen. Natürlich stehe der Gesundheitsschutz über allem. Er hinterfragt die Maßnahmen des Landeskabinetts aber schon. Zwar würde die gesundheitsfördernde Wirkung des Sports immer herausgestellt.
Man ausgerechnet dann den Sport aber als einen möglichen Pandemietreiber sieht und den dann nicht mehr zulässt, gerade im Freien, dann ist zumindest hier für uns auch immer die Frage zu stellen, ist das nicht eventuell zu kurz gesprungen?
Zwar habe man in den Monaten der Pandemie alle Maßnahmen und Beschlüsse mit Stellungnahmen begleitet, man wisse auch, dass sie im Innen- und Sportministerium gelesen würden, häufig würde dann aber in der Abwägung aller Maßnahmen im Kabinett der Sport nicht immer so gesehen, wie man sich das wünsche, so Dahms. Strukturell könne man sicher manches noch besser angehen, meint auch Handballgeschäftsführer Günther. Aber
ich will jetzt weder mit dem Finger auf die Politik zeigen noch rummeckern, sondern ich will einfach nur, dass wir hier endlich Gas geben können, um bis Silvester mit diesem Impfen durch zu sein. Und das ist das Einzige, worum es jetzt geht.
Da müsse man jetzt durch, auch wenn es alles andere als schön sei. Aber während die Bundesliga-Handballer noch trainieren dürfen, ist der Breitensport zur Pause gezwungen. Das
hinterlässt auch kleine Wunden, aber das ist vielleicht auch wie ein Muskelkater,
vergleicht LSB-Generalsekretär Dahms die Zwangspause mit einer Sportverletzung. Sollte die jetzt aber noch viel länger andauern, dann sieht er ein größeres Problem auf den Sport in Sachsen zukommen.
Dann muss ich tatsächlich sagen, haben wir schon viel mehr Sorgen, dass dann einige Vereine hier an den Rand des Machbaren wirklich kommen.
Damit ist die finanzielle Ausstattung gemeint, mehr aber noch der Verlust von Ehrenamtlichen, vor allem bei den Trainern und im Nachwuchsbereich, aber auch bei Kampf- und Schiedsrichtern.
Ganz wichtig, du brauchst auch jemanden, der einfach mal den Verein führen möchte. Und in den jetzigen Zeiten, wo auch nicht ganz klar ist, wie man sich rechtlich vielleicht sicher aufstellt und dann hat man eventuell auch noch mit Strafzahlungen zu rechnen, muss man natürlich auch schon haben, wird tatsächlich dieses ehrenamtliche Potenzial noch.
Bevor es aber so weit kommt, gilt es erst einmal, die aktuelle Notsituation zu überstehen. Dafür beschwört man auch im Sport den Durchhaltewillen. Leipzigs Handballchef Carsten Günther.
Da müssen wir uns jetzt als allererstes mal darum kümmern, dass wir hier gesund durchkommen, dass nicht das Medizinsystem kollabiert und dass wir alle an im Strang ziehen, um da möglichst wieder aus der Inzidenzspirale rauszukommen.
Deshalb rufen auch die Leipziger Handballer zum Impfen auf, würden sogar in der Halle eine Impfstation einrichten. Die scheitert bisher aber noch an technischen und bürokratischen Hürden.
Die vierte Welle trifft den Sport in Sachsen, ein Bericht von Matthias Friebe. Die Ampel steht. Das hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz verkündet. Und der Koalitionsvertrag regelt natürlich auch das, was SPD, Grüne und FDP in den kommenden Jahren im Sport vorhaben. Die Koalition will unter anderem einen Entwicklungsplan Sport schreiben, um Sportstätten nachhaltig und behindertengerecht zu sanieren, ein Zentrum Safe Sport aufbauen im Kampf gegen körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt. Und die Sportverbände sollen nur dann Geld bekommen, wenn Vorgaben in Sachen Transparenz, Good Governance und der Qualifizierung von Leistungssportpersonal eingehalten werden. Außerdem soll eine unabhängige Instanz zur Mittelvergabe eingeführt werden, potenziell also eine große Veränderung in der Art, wie in Deutschland der Spitzensport gefördert wird. Darüber habe ich mit Hans Jagnow, ehemaliger Präsident des E-Sport Bundes Deutschland und jetzt Co-Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft für Sport bei den Grünen, gesprochen. Die Gruppe hat den Verhandlern inhaltlich zugeliefert und ihn habe ich gefragt, eine unabhängige Instanz für die Vergabe von Steuergeldern an den Sport, ist das ein Misstrauensvotum gegen das bestehende System der Sportförderung im Bund?
Ich glaube, Misstrauensvotum ist eine viel zu harte Analyse und würde dem auch nicht gerecht werden. Wir haben in den letzten Jahren eine starke Aufstockung der Mittel für Spitzensportförderung verzeichnen können. Jetzt ist die Frage, wie diese Mittel in Zukunft unter verschiedenen Aspekten eben in das Sportsystem hineinfließen und wie sie da am effizientesten und auch mit natürlich einer guten Kontrolle durch den Haushaltsgeber verwendet werden. Und genau darum geht es. Darum geht es in den Anforderungen an Transparenz. Darum geht es in der entsprechenden strukturellen und systematischen Veränderung, die hier geplant ist.
Wie soll denn so eine Stelle genau aussehen, so eine unabhängige Instanz?
Ich glaube, das ist tatsächlich, und der Koalitionsvertrag bleibt dort ja auch bewusst noch etwas unkonkret, das ist einfach eine Aufgabe, die dann auch das zukünftige Innenministerium oder die zukünftige Leitung des Innenministeriums entsprechend als Arbeitsauftrag hat, dort ein entsprechendes Konzept vorzulegen und diese Ausgestaltung dieser Stelle dann eben auch vorzustellen.
Jetzt schieben Sie die Verantwortung so ein bisschen ab, aber geben Sie mal einen konkreten Einblick, wie sich das die Grünen denn vorstellen. Also was ist genau eine unabhängige Instanz und welche Kriterien sollten angelegt werden? Also wie genau wird zum Beispiel Transparenz gemessen oder Good Governance gemessen? Was erwarten Sie von den Sportverbänden, damit die Geld kriegen?
Ich glaube, das ist ganz klar definiert, die Transparenzanforderungen und die entsprechenden Zielvorgaben, die es dahin gibt. Der Bundesrechnungshof hat 2014 ja eine entsprechende Auflistung an Dingen, die dort auch im Innenministerium besser laufen müssen, vorgelegt. Und da geht es weiterhin um genau diese Umsetzung der Anliegen, die dort niedergelegt wurden. Und dementsprechend kann ich da auch einfach zurückverweisen auf die Arbeit der Bündnisgrünen-Fraktion in der letzten Legislaturperiode, die gerade zum Thema Transparenzportal, das ist uns ja ein wichtiges Kernanliegen gewesen, hier einen entsprechenden Aufschlag und einen Vorschlag gemacht haben, der auch eine gute Arbeitsgrundlage sein kann.
Ganz konkret, wie sieht der aus für diejenigen, die Bundestagsdrucksachen nicht alle genau gelesen haben? Wie sieht der aus? Wie sieht so ein Transparenzportal im Sinne der Grünen aus?
Also so ein Transparenzportal ist tatsächlich eine Auflistung, auch gerade nach modernen Standards, Open-Data-Kriterien für die Spitzensportförderung des Bundes. Das heißt, die Förderung der Sportverbände und die Zuwendung an die Stützpunkte sowie an die sportwissenschaftlichen Einrichtungen, den Sportstättenbau und natürlich auch weitere Zuwendungsempfänger. Ganz wichtig dabei Open-Data-Kriterien, das heißt, dass das Ganze auch automatisierbar erfasst werden kann. Und damit einerseits ein Mehr an Transparenz für Bürgerinnen und Bürgerschaft, aber auf der anderen Seite eben auch die dort hinterlegten Informationen entsprechend aufbereitet werden können, auch von unabhängigen Stellen, von dritten Stellen. Und da geht es dann am Ende auch um die Darstellung der Förderung, zum Beispiel je nach den Spitzensportdisziplinen der Verbände und die seit 2018 dann in POTAS, also dem Potenzialanalysesystem vorgenommenen Bewertungen der Leistungspotenziale der einzelnen Sportdisziplinen transparent zu machen. Also da geht es dann tatsächlich darum, auch zu schauen, wie fächert sich das denn auf in die einzelnen Sportdisziplinen, in die einzelnen Spitzensportdisziplinen.
Einige Vertreterinnen und Vertreter aus dem Sport hatten ja auch gefordert, dass der Sport aufgewertet werden sollte, zum Beispiel durch einen eigenen Staatsminister, wie die Kultur einen hat. Das ist jetzt nicht passiert, während die Kultur im Koalitionsvertrag sogar jetzt als Staatsziel festgelegt wurde. Wieso hat die Kultur für die Ampel einen höheren Stellenwert als der Sport?
Ich glaube, dass man das nicht eins zu eins gegeneinander abwägen kann, sondern dass hier Schwerpunkte gesetzt wurden durch die einzelnen Fachverhandlungsgruppen. Und die Bedeutung des Sports zeigt sich ja auch an den umfangreichen Zielen, die ja ein riesiges Arbeitstableau für die nächsten Jahre auffächern im Koalitionsvertrag. Und ich glaube, damit haben wir ziemlich viel dann auch zu tun. Diese Umsetzung, die ja auch einen Aufbruch in der Sportpolitik bedeuten, diese Ziele sozusagen umzusetzen und die weiteren Fragen nach Staatszielbestimmung etc., das kann sich sicherlich auch in dieser Legislaturperiode nochmal, es gibt ja dazu auch schon eine Erarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes aus den vergangenen Jahren, das kann sich sicherlich als Debattenpunkt auch weiter vortragen in die parlamentarische Arbeit dieser Legislaturperiode.
Aber trotzdem, wieso hat man sich entschieden, eben keinen extra Posten dann auch zu schaffen, der genau diese Entwicklung dann in der Regierung selbst auch dezidiert überblickt und stattdessen ist es jetzt weiterhin im Innenministerium als eigenes kleines Anhängsel dort geblieben?
Ja, ich glaube, man tut dem Innenministerium Unrecht, wenn man sagt, es ist einfach nur ein Anhängsel. Es sind ja qualifizierte Personen, die dort die Regierungsarbeit im Sport gestalten. Ich glaube aber, dass wir uns natürlich schon gewünscht hätten, dass Sport als Bundesarbeitsgemeinschaft, hätten wir uns schon gewünscht, dass Sport einen stärkeren Stellwert in der zukünftigen Regierungsstruktur gehabt hätte. Ich glaube, es gibt Sympathien dafür, dass man eine gewisse Kontinuität bewahrt, aber es hätte durchaus auch eine Aufwertung des Sports geben können. Das ist weiterhin ein zentrales Anliegen auch von uns als Bundesarbeitsgemeinschaft, dem Sport mehr Stellwert in der Politik zu verschaffen und in der politischen Tagespraxis zu verschaffen. Wie gesagt, ich glaube, mit den Verhandlungsergebnissen können wir uns aber über ein sehr intensives Bekenntnis zu einer arbeitsreichen Legislaturperiode freuen und werden auf dieser Grundlage dann eben auch, wir als Bundesarbeitsgemeinschaft werden das dann auch weiter begleiten und den notwendigen inhaltlichen und fachpolitischen Input dazu geben.
Zum ersten Mal seit 2005 wird es wieder einen Innenminister oder eine Innenministerin geben, der die nicht von der Union kommt, sondern von der SPD. Was wird sich dadurch ändern?
Ja, wir können uns, glaube ich, darüber freuen, dass wir hier auch ein entsprechende, ich würde einfach sagen, so ein bisschen eine Aufbrechung von alten Strukturen haben, von alten persönlichen Bekanntschaften, die sich jetzt tatsächlich, glaube ich, einfach so ein bisschen auch in anderen Organisationen, nicht nur in der Regierung, entwickeln. Und vor dem Hintergrund freue ich mich, dass sich hier systematisch damit auch eine Veränderung widerspiegelt.
Der grüne Sportpolitiker Hans Jagnow hier im Deutschlandfunk über die Zukunft der deutschen Sportpolitik jetzt mit der Ampel. Östersund, das ist der Ort, an dem der Biathlon-Weltcup in diesem Jahr startet. Und es ist ja eine besondere Saison, es ist eine Olympiasaison. Viermal Schießen plus 5 Runden, das war heute das Programm für Männer und Frauen. Und geendet hat das Ganze mit einem Podestplatz für Deutschland. Philipp Weiskirch berichtet.
Das Highlight des Tages in Östersund aus deutscher Sicht setzte Denise Herrmann und das im schweren Einzel. 20 Schuss, 19 Treffer, dazu eine solide Laufleistung, das machte am Ende Rang 3 für Herrmann, ein toller Einstieg in diesen Winter. Für eine Überraschung sorgte Anna Weidel, sie kam ohne Schießfehler durch und landete auf Rang 9, ihr bestes Weltcup-Ergebnis bislang. Im Einzel der Männer war Justus Strelo bester Deutscher, noch so eine Überraschung. In seinem erst dritten Weltcuprennen wurde er mit nur einem Schießfehler 13. Roman Rees wurde 14. Die anderen Deutschen schafften es nicht in die Top 30. Der Sieg ging an Sturla Holm Lagreid aus Norwegen bzw. an Marketa Davidova aus Tschechien, beide Weltmeister in dieser Disziplin.
Noch besser ist es für die deutschen Skispringer und nordischen Kombinierer gelaufen bzw. gesprungen. Die machen an diesem Wochenende in Ruka, Finnland, Station. Martin Thiel fasst den Tag dort zusammen.
In der Kälte von Finnland bei minus 17 Grad waren die deutschen Wintersportler heiß. Den nordischen Kombinierern gelingt ein Dreifacherfolg. Terence Weber gewinnt zum ersten Mal einen Weltcup vor seinen Teamkameraden Erik Frenzel und Vinzenz Geiger. Mit einem Sprung über 136,5 Metern, der Tagesbestweite, legte Weber die Grundlage. Startete als Erster ins 10 Kilometer Langlaufrennen und setzte sich kurz vor Schluss ab und überraschte alle. Gut in Form waren auch die deutschen Skispringer. Markus Eisenbichler trotzt dem starken Rückenwind im Finale, fliegt 132 Meter weit und wird Dritter hinter dem Japaner Yo-Yo Kobayashi und dem Slowenen Ante Lanišek. Auf Platz 5 landet der Weltcup-Führende Karl Geiger. Und auch die Langläuferinnen hatten in Ruka in der Nähe des Polarkreises Grund zum Jubeln. Katharina Hennig wird über 10 Kilometer Dritte, überrascht sich und alle Experten und macht gleich zum Auftakt des Winters die Olympia-Qualifikation klar.
Und nicht nur die Skispringer sind aktiv gewesen, auch die Skispringerinnen starten an diesem Wochenende in ihrer Weltcup-Saison in Nischni Tagil in Russland. Da gab es heute einen slowenischen Doppelerfolg. Emma Klinec gewinnt vor Ursa Bogataj. Und dahinter folgt Katharina Althaus auf Platz 3, nochmal 2 Plätze besser als gestern. Und dementsprechend war ihre Stimmung nach dem Springen.
Ja, ich bin mega, mega zufrieden. Ich wusste schon, dass ich ja fit bin und gut drauf bin. Es ist aber trotzdem immer wieder aufs Neue aufregend zum Weltcup-Start. Obwohl das jetzt schon meine 11. Saison ist, war ich trotzdem sehr nervös und bin froh, dass es so gut geklappt hat, dass ich reingekommen bin. Und heute natürlich mit dem Podest. Ja, mega cool, ich freue mich riesig.
Das war ja ein Springen dieses Mal von der Normalschanze. Sie werden in dieser Saison ja aber auch häufiger von der Großschanze springen. Was hat sich da für Sie im Training verändert?
Also wir trainieren beides. Ich glaube, wir sind jetzt den Sommer öfter sogar Großschanze gesprungen, aber sonst hat sich vom Training her nicht viel geändert. Von der Technik her springt da nicht viel rum und um, ob man jetzt auf einer Großschanze oder auf einer Normalschanze springt. Von dem her, ja, haben wir geguckt, wo die Top-Bedingungen sind und sind dann, glaube ich, tatsächlich in der Großschanze diesen Sommer gesprungen.
Und das ja auch unter einem neuen Trainer. Maximilian Mechler hat die Gruppe übernommen. Welche Impulse hat er gesetzt?
Ja, er hat natürlich gleich von Anfang an gut Gas gegeben und er hat jetzt nicht das Skispringen neu erfunden, aber wir haben doch den ein oder anderen Trainingsimpuls mehr gehabt und ich glaube, ein paar mehr Lehrgänge auch gehabt, vielleicht auch dem geschuldet, dass in Oberschau auf die Schanze nicht ging. Aber ja, wir haben einfach jetzt hart trainiert über den Sommer und ich glaube, das zahlt sich jetzt aus.
Wie ist das dann im Blick auf die Olympischen Spiele, die ja dann der Saisonhöhepunkt sind? Wie genau gehen Sie jetzt in die Weltcup-Saison? Wird es da dann auch Strecken geben, wo Sie eventuell dann Springen auslassen oder eben Ihr Training so anpassen, dass Sie dann topfit sind in Richtung Olympia? Oder ist das Ziel dann doch auch so gut wie möglich im Weltcup abzuschneiden?
Ja, sowohl als auch. Also wir schauen natürlich schon oder haben jetzt schon geguckt, dass der Einstieg auf jeden Fall gut ist, dass wir gut reinkommen in die Saison. Wir haben ja jetzt einige viele Wettkämpfe vor Olympia. Von dem her schaue ich eigentlich jetzt so Wochenende für Wochenende. Klar ist natürlich das Highlight dann Olympia und wir werden uns dann auch noch speziell darauf vorbereiten. Wir haben eine Woche vor den Spielen bis Luft, wo wir dann noch einen Vorbereitungslehrgang machen. Ansonsten ist, glaube ich, schon geplant, so den Weltcup komplett durchzufahren.
Mit dabei ist ja auch ein Silvesterturnier in Slowenien, wo es dann auch wie bei der Vier-Schanzentournee im Modus 1 gegen 1 im ersten Durchgang geht. Aber es ist eben wieder keine richtige Vier-Schanzentournee, wie die Männer das haben in Deutschland und Österreich. Sind Sie enttäuscht, dass es wieder nicht geklappt hat?
Ja, schon ein bisschen. Also ich hätte mir natürlich eine Vier-Schanzentournee, wie auch bei den Männern gewünscht. Aber ich bin froh, dass wir trotzdem dieses lange Loch, das wir sonst hatten, über Weihnachten, Silvester, dass das jetzt gefüllt ist, dass wir jetzt an Silvester auch einen Wettkampf haben in Dubno, auch mit K.O. springen. Ich glaube, das wird ganz interessant und ganz spannend. Von dem her bin ich da schon sehr optimistisch. Und klar ist keine Vier-Schanzentournee wie bei den Männern, aber ich hoffe, das kommt.
Sagt Skispringerin Katharina Althaus. Was macht es mit einer Sportart, wenn der größte Star aufhört? Diese Frage stellt sich gerade im Sumo. Dort ist gerade der größte Ringer aller Zeiten zurückgetreten. Aber gerade Sumo lebt von so einer Figur, die praktisch unbesiegbar ist. Felix Lill über einen traditionsreichen Sport mit einer ungewissen Zukunft.
Es ist ein Moment der Erleichterung, als Terunofuji seinen Gegner Waka Takakage aus dem Ring gedrängt hat. Mitte November bei einem Turnier im südwestjapanischen Fukuoka bestätigt der 29-jährige Terunofuji damit seine Favoritenrolle. Wobei die eigentlich klar sein müsste. Er ist der einzige aktive Ringer mit dem höchsten Rang des Yokozuna. Als Großmeister in Japans traditionsreichster Sportart hat der 184 Kilo schwere Ringer damit auch religiöse Bedeutung.
Seit ich Yokozuna geworden bin, denke ich natürlich viel mehr an die Verantwortung, die ich jetzt habe. Und dass es weiter aufwärts gehen muss. Für das jetzige Turnier kann ich allerdings nicht mehr tun, als mich seriös vorbereiten. Aber das tue ich auch.
Das sagte Terunofuji in einem Interview mit dem YouTube-Kanal des Sumo-Verbands kurz vor dem derzeitigen Turnier. Seit rund 2000 Jahren existiert der Sport, bei dem sich zwei Ringer gegenseitig von den Beinen oder aus dem Ring drängen wollen. Seinen Ursprung hat Sumo in der japanischen Urreligion Shinto, wurde irgendwann zu einem Teil des kaiserlichen Hofzeremoniells. Seit 300 Jahren existiert der Ehrentitel des Yokozuna, den bisher nur 73 Ringer erhalten haben. Ein Yokozuna ist weit über den Sport hinaus ein Star. Eltern junger Kinder freuen sich, wenn ein so erfolgreicher Ringer am Rande von Turnieren die Heranwachsenden auf den Arm nimmt. Es soll Reinheit bringen und Glück spenden. Um Yokozuna zu werden, muss man in der Regel zweimal hintereinander eines der jährlich 6 nationalen Turniere gewinnen, dann macht ein Gremium einen Vorschlag. Doch als Terunofuji befördert wurde, hatte er beim Wettbewerb in Nagoya im Juli nur den 2. Platz belegt. Aber die Suche nach einem Großmeister war eben groß. Denn auch im Juli beschloss der größte Yokozuna aller Zeiten seinen Rücktritt.
Ich habe mit meinem Stallmeister gesprochen und er hat mir erlaubt, mich vom aktiven Sumo zurückzuziehen.
Diese Worte des Ringers Hakuho sind von Anfang Oktober. Intern beschlossen hatte er sein Karriereende aber schon im Juli, eben zu dem Zeitpunkt, als Tedo Nofuji flugs befördert wurde.
Entschieden habe ich meinen Rücktritt beim Turnier in Nagoya im Juli. Es ist eine sehr schwere Entscheidung gewesen. Im letzten Jahr hatte ich eine Operation, dann kam die Corona-Pandemie. Dann hatte ich im März wieder eine Knie-OP. Das Knie schmerzte immer mehr.
Einen wie Hakuho hat es in diesem Sport noch nie gegeben. 45 Turniere in 20 Karrierejahren hat der gebürtige Mongole gewonnen. Hakuho ist damit ein Äquivalent zu Messi und Ronaldo im Fußball oder Federer, Nadal und Djokovic im Tennis. Nur dass er diesen Thron eben nicht teilen muss. Den Rang des Yokozuna hat Hakuho 14 Jahre lang besetzt. Auch sich so lange an der Spitze zu halten, ist einzigartig. Skandale um Alkoholmissbrauch und unfaires Verhalten führten schon zu Rücktritten. Und wer mehrmals hintereinander nicht gewinnt, wird ebenso zum Abtreten gedrängt. Denn Verlierer gelten des erhabenen Ranges als nicht mehr würdig. Wie groß auch der soziale Druck ist, der auf einem Yokozuna lastet, deutete der 36-jährige Hakuho rund um seinen Rücktritt selbst an.
Ich bin sehr nervös, aber jetzt auch sehr erleichtert über die Entscheidung.
Lange habe er über das Timing seines Rücktritts nachgedacht, da sein Sport und ganz Japan in turbulenten Zeiten stecken. Im Vorlauf der Olympischen Spiele von Tokio, die im Sommer inmitten der Pandemie gegen viel öffentliche Opposition stattfanden, wollte der Athlet nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So hat er trotz wiederholter Knieoperationen vorerst weitergekämpft. Ein weiterer Grund, warum Hakuho erst später zurücktrat als offenbar gewollt, ist die Lücke, die er hinterlässt. Zwar könnte man vermuten, dass es jedem Wettkampf gut tut, wenn es eben keine klare Dominanz gibt, sondern belebte Konkurrenz. Im Sumo aber besteht zugleich der Wunsch, dass zumindest ein aktiver Ringer den ehrwürdigen Rang des Yokozuna bekleidet.
Ich habe mir natürlich immer wieder Sorgen gemacht, ob ich mein Niveau halten könnte. Manchmal fühle ich mich auch zu leicht,
sagte der neue Yokozuna Tedo Nofuji in diesem Sommer.
Aber ich habe mich weiterentwickelt. Vor ein paar Jahren habe ich noch viel Alkohol getrunken. Heute trainiere ich viel seriöser, bin jeden Tag vom Krafttraining erschöpft und ruhe mich aus.
Inwieweit er sportlich die Lücke schließen kann, ist aber weiterhin unklar. Seinen letzten Kampf gegen den verletzungsgeschwächten Hakuho verlor Tedo Nofuji. Seit Jahrzehnten kämpft Sumo gegen schwindendes Interesse unter jüngeren Leuten. Nach Empörungen um illegale Wetten, Drogenkonsum und Gewalt hat das Ansehen des eigentlich um Fairness und Respekt bedachten Sports nachgelassen. Gleichzeitig sind die Stars im Baseball und vor allem Fußball für den Nachwuchs von heute die deutlich attraktiveren Vorbilder. Tedo Nofuji will nun ein neuer Botschafter eines sehr alten Sports werden. Als der wie Hakuho gebürtige Mongole letztens gefragt wurde, was sein Lieblingssprichwort auf Japanisch sei, sagte er, bedeutet so viel wie, erst wenn man es versucht, kann man es schaffen.
Und das ist das Motto im Moment. Im Sumo, ein Bericht war das von Felix Lill. Und auch der moderne Fünfkampf steht vor großen Veränderungen. Heute hat der Kongress des Weltverbandes endgültig entschieden, dass Reiten nach 2024 als Disziplin gestrichen wird. 81% der Verbände haben dafür gestimmt, trotz einer Kampagne von Athletinnen und Athleten, um das Reiten zu retten. Der Präsident des Deutschen Verbandes, Michael Schaaf, findet diese Entscheidung richtig.
Ich selber bin ehemaliger Fünfkämpfer und ich teile die Auffassung von vielen Athleten, dass das für den Fünfkampf natürlich ein Riesenumbruch ist. Athleten, die gehofft hatten, dass das Reiten drin bleibt, weil sie auch im Reiten groß geworden sind. Insofern ist da auch ein bisschen Trauer mit. Aber wenn man es eben insgesamt bewertet und sich den Wettkampf anguckt, dann muss man sagen, egal welche Änderungen man herbeiführen hätte wollen, am Ende wäre man dem Pferdewohl und der Gerechtigkeit in dieser Disziplin nie 100% nachgekommen. Insofern ist es aus meiner Sicht vielleicht eine kluge Entscheidung für die Zukunft, sich da jetzt anders zu orientieren.
Und noch steht nicht fest, welche Disziplin ab 2024 dann folgen soll. Scharf ist aber sicher, Radsport oder eine andere Disziplin, die auch schon olympisch ist, wird es nicht. Und beim Abendspiel zwischen dem FC Bayern München und Bielefeld steht es in der 70. Minute immer noch 0:0. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Maximilian Rieger. Das war Sport am Samstag im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Die Interviews und Beiträge können Sie auch nochmal in der DLF-Audiothek nachhören. Schönen Abend noch.